Guten Abend miteinander. Ich freue mich, dass ihr hier dabei seid, wenn es im BO Kirchenfenster um das Thema künstliche Intelligenz, KI, geht. Chancen und Risiken sollen beleuchtet werden, was man mit KI in Kirchgemeinden jetzt schon macht und für was man sie in Zukunft noch brauchen könnte. Ich habe mit verschiedenen Leuten im kirchlichen Umfeld geredet. Die Musik in dieser Sendung kommt von Jürg Bernett. Mein Name ist Marianne Launer. Ich freue mich, seid ihr auch dabei in den nächsten 50 Minuten. Künstliche Intelligenz oder KI ist heute in aller Munde. Aber was ist das eigentlich? Das Europäische Parlament hat eine griffige Definition dafür. Künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren. Die Kirche am Buchiberg hat zusammen einen Erwachsenenbildungsanlass in der Reihe Blackbox Glaube organisiert zum Thema KI. Etwas mehr als 20 Personen waren anwesend, davon 6 Oberstufenschüler aus dem KUW-Unterricht. Die Pfarrerin Christine Dietrich von Messen hat eine Einführung gegeben zum Thema. Dass zum Beispiel der Engländer Alan Turing, der im Zweiten Weltkrieg hat geholfen, die Enigma vor der deutschen Wehrmacht zu entschlüsseln, ein Grundstein zur Entwicklung von Computern gelegt hat. Auf dem Feld der künstlichen Intelligenz war es der US-Amerikaner, der ein wichtiger Forscher und Entwickler von KI geworden ist, wie Christine Dietrich erzählt.
Der John McCarthy war der, der als erster die Idee hatte, dass man in Zukunft Maschinen machen könnte, die selber denken können. McCarthy übrigens ein glühender Atheist, also für ihn ist das die Entwicklung von der künstlichen Maschine so etwas gewesen wie ein Kampf gegen Gott, um zu zeigen, wir Menschen sind Schöpfer. Also, bei ihm hat das fast ein bisschen einen missionarischen Aspekt gehabt. Aber die ersten Denker haben Nachfolger gehabt, die grossen Entwicklungen dann vor allem in den 80er Jahren und dann nochmal die riesigen Schritte seit 2000. Das maschinelle Lernen gibt es seitdem, also die ersten künstlichen Intelligenzen sind jetzt schon über 20-jährig. Schon aufgrund von dem ist es nicht möglich, also sogar wenn man jetzt das würde verbieten, morgen wäre es trotzdem nicht aus der Welt, weil das schon ganz tief in allen Systemen, wo irgendetwas mit Technik zu tun haben, bis hin zu den Strassenampeln, hat das bereits einen Einfluss heute.
Für das KI überhaupt arbeiten kann, braucht sie eine riesige Menge an Informationen zum Verarbeiten. Unter Big Data versteht man das Speichern, Verarbeiten und Analysieren von vielen Daten. Die Datenmengen sind so gross, dass sie mit normaler Hard- und Software nicht verarbeitet werden können. Dafür braucht es einen grossen Verbund von Rechnern. So werden die Big Data Systeme nicht mehr auf einem Server gespeichert, sondern auf viele Rechner verteilt, die miteinander kommunizieren können. Die riesigen Datensysteme sind mit ihrem ungeheuren Stromverbrauch auch ein wesentlicher Umweltfaktor, aber da redet eigentlich selten jemand davon. Und die Daten, die dort gespeichert sind, kommen von überall her. Zum Beispiel von Kundenkärtchen, die in unseren Portemonnaie sind, von den Apps auf dem Handy, von der Software im Auto und so weiter. Und wenn es nach jetzt vom Zulassen schon ein bisschen trümmelig wird, dann geht es nachher ähnlich wie mir. Aber es gibt auch viele interessante Felder, wo KI eingesetzt werden kann, die für uns alle hilfreich sind. Es gibt Sprachmodelle, ChatGPT oder Gemini zum Beispiel, wo Nutzerinnen und Nutzer über Bild und Text damit kommunizieren können, Informationen anprüfen oder ganze Texte verfassen. Das kann im täglichen Leben eine grosse Hilfe sein. In der Medizin gibt es Supercomputer, die komplexe Diagnosen schneller und exakter stellen als erfahrene Medizinerinnen. Das hat damit zu tun, dass der Computer über viel mehr Informationen verfügt, als es ein menschliches Hirn je könnte haben. Ganz grundsätzlich stellt sich auch die Frage, was die Menschheit antreibt, so hochkomplexe Systeme zu entwickeln. Was ist der Treiber dahinter? Und wie machen wir uns plötzlich selber überflüssig damit? Nochmal Christine Dietrich.
Es ist wie ein Urwunsch von uns, glaube ich, in uns Menschen drinnen, dass wir etwas erschaffen wollen, das, um es ein bisschen blasphemisch nach dem Bibeltext-Zitat zu sagen, nach unserem Abbild uns ähnlich. Also wirklich etwas, das uns zum Verwechseln ähnlich kommt, besonders wenn es ums Quantencomputing geht. Also wir wollen wirklich etwas erschaffen, das wie selber lebt. Und dann muss man sich schon fragen, was bedeutet das dann für uns Menschen, als Menschheit für die Zukunft? Was ist der Mensch? Wenn wir es tatsächlich schaffen, dass eine KI so gleich leistungsfähig und gleich selber kann denken und vielleicht sogar empfindungsfähig wird wie wir, wer weiß, keine Ahnung, ob das überhaupt möglich ist, was ist denn der Mensch? Was macht uns gegenüber der KI denn aus? Oder werden wir dann komplett ersetzt? Aber das ist dann eher ein düsteres Zukunftsszenario. Also geht es in Zukunft eigentlich wirklich nicht darum, nutzen wir KI oder nutzen wir sie nicht? Weil das eben leider wirklich schon Teil von unserem Alltag ist, in allen unseren Lebensbereichen. Sondern es geht wirklich darum, dass wir uns erstens bewusst machen, wo ist die Technologie überall verarbeitet? Welche Daten gebe ich jeden Tag preis? Was will ich preisgeben? Was will ich nicht preisgeben? Wie kann ich mich schützen? Das ist mal das eine. Und das andere ist, wie gehe ich verantwortungsbewusst mit den Möglichkeiten um, die ich habe?
Ihr hört das BO Kirchenfenster zum Thema Kirche und künstliche Intelligenz. Die Pfarrerinnen Christine Dietrich und Dorothea Neubert haben für die Kirchgemeinde Buchiberg in der Erwachsenenbildungsreihe Blackbox Glaubet KI thematisiert. Wie sie auf die Idee kommen, erzählt Christine Dietrich.
Wir haben einfach aus dem, was andere Gemeinden auch schon gemacht haben zum Thema gesehen, dass das etwas ist, wo die Leute auch interessiert und wo halt sehr aktuell ist und unter den Nägeln brennt. Und ein bisschen so eine Grundidee von unserer Blackbox ist auch, dass wir über heisse Eisen reden wollen und eben Themen zur Sprache bringen, wo die Leute unter den Fingernägeln brennen.
Und wie kann denn so eine Kirchgemeinde profitieren von solchen Arbeiten oder von solchen Themen?
Ich denke, dass die Kirchgemeinde sehr wohl profitieren kann, schon in dem, dass man sich gewisse Sachen bewusst macht. Also künstliche Intelligenz ist jetzt nicht ein kirchlich alltägliches Thema. Ich glaube, es wird im kirchlichen Sektor auch sehr wenig über das Thema geredet. Und gleich ist es etwas, was uns im Alltag tagtäglich begegnet, schon wenn wir nur ein Auto haben oder mit Google Maps irgendeinen Weg suchen zu der Strasse sowieso. Oder wenn wir sonst irgendetwas suchen im Internet, wo, glaub, praktisch kaum mehr jemand gibt, auch von den Gemeindegliedern, sogar von den Eltern, weil sogar die Senioren haben mittlerweile Handys, die das eigentlich nicht nutzt. Und es ist ja gleichzeitig ein Thema, das ethische Fragen aufwirft, und darum finde ich es wichtig, dass wir uns im kirchlichen Bereich eigentlich mit dem auseinandersetzen und uns die Fragen stellen.
Und wie sollte sich die Kirche dort einmischen in das ganze KI-Thema?
Ich glaube, erstens einmal müssten wir uns auch generell auch selber besser informieren und auch Hintergrundwissen stärker nachschauen, uns anzeigen, für nachher auch proaktiv zu werden und uns auch vorzustellen und zu sagen, schaut, wir sind übrigens Theologen, uns kann man auch fragen, für ethische Themen zu diskutieren. Aber dass man das kann, muss man natürlich selber auch ein bisschen ein Basiswissen haben dazu. Und man wird nicht mehr so selbstverständlich angefragt zu gewissen Themen. Das ist nicht mehr so wie vor vielleicht 30, 40 Jahren, wo die Kirche noch so ein selbstverständlicher Player war im gesellschaftlichen Setting. Heute, wo die grösste Religionsgemeinschaft schon langsam die sind, die sich von der Kirche verabschiedet haben, zwar häufig einen christlichen Hintergrund haben, aber haben sich offiziell von der Kirche verabschiedet, ist nicht mehr so, dass man selbstverständlich ins Blickfeld kommt, wo die Leute oder gerade Politik an uns denkt. Man wird häufig einfach auch vergessen. Und das ist gar nicht unbedingt immer einer Ablehnung geschuldet, sondern häufig einfach auch, dass wir aus dem Blickfeld draussen sind, so aus den Augen, aus dem Sinn.
Von der Dorothea Neubert wollte ich wissen, ob und wie KI in ihrem Alltag als Pfarrerin vorkommt.
Also wenn KI auch einfach Google-Suchmaschine ist, brauche ich das immer wieder. Ich habe mir ChatGPT eingerichtet und habe mal vor einer Abdankung eingegeben, welchen Bibeltext würdest du vorschlagen zu dieser Person mit den und den Eigenschaften? Das fand ich spannend. Da habe ich keine Konkordanz aufschlagen müssen, irgendwelche Eigenschaften, sondern habe einfach gefragt und habe ein paar Vorschläge gekriegt, und es war noch interessant, dass da was rauskommen ist und was da rauskommen ist. Und da konnte ich dann gut weiterarbeiten.
Wenn du mit den Jungen zusammen arbeitest, jetzt heute Abend auch ein paar Jugendliche dabei aus dem KUW, oder ich weiß nicht, wie sagt ihr?
Ja, KUW, KUW, ja. Konfirmand, ja.
Ist das dort auch das Thema, wie ist beim Arbeiten oder wenn ihr zusammen redet? So? Wie tun die Jugendlichen darauf reagieren? Spürst du etwas?
Ja, ich habe jetzt heute Abend noch ein bisschen geredet mit dem Konfirmanden, habe gefragt, wie, ob sie das verwenden dürfen und wenn ja, wie. Also wie das in der Schule geprüft wird, wenn sie Vorträge machen. Ja, dann gesagt, ja, das wird dann immer irgendwie durch einen Scanner gelassen. Irgendwie, da wird geguckt, ob sie Vorträge über ChatGPT machen. Und habe jetzt im Gespräch mit ihm, wie gesagt, der wäre eigentlich noch ein cooles Konf-Thema. Was ist künstlich, was ist echt? Wie echt darf ich als Mensch sein? Wie perfekt muss ich als Mensch sein? Welche guten Antworten muss ich stellen? Oder welche blöden kann ich auch einmal einfach fallen lassen und bin trotzdem gut?
Du hast nämlich noch einen guten Satz gesagt, da gegen Schluss zu, wo das ist eigentlich vom christlichen Standpunkt aus gesehen der wichtigste und wesentlichste Unterschied zwischen Mensch und der künstlichen Intelligenz. Wir dürfen Fehler machen und sind trotzdem gut.
Ja, einfach die christliche Botschaft, so wie du bist, bist du gut und von Gott geliebt. Und du musst nicht perfekt sein und 1000 Likes generieren von deinen Followern, sondern du kannst auch eben so sein, wie du bist. Und ja, das ist für mich die christliche Botschaft, die ich auch versuche, den Jugendlichen weiterzugeben. Also, dass sie selber werden. Also, die Jugendlichen, die sind ja weder Fisch noch Vogel. Sie wissen ja selber nicht, wo sie sind. Aber so wie sie sind, so sind sie gut. Und meine Aufgabe ist es, sie zu verstehen. Nicht ihnen zu sagen, wie sie sein sollen, sondern hinzuhören und zu fragen, wie seid ihr denn, wie seid ihr unterwegs was macht ihr so tagsüber und welchen Stress habt ihr gerade dann in dem Konfjahr, Lehrstelle zu finden und sich darzustellen und gute Noten zu haben und so und dann im Konfjahr oder im KOW überhaupt einfach da ja ihre Fragen, ihre Antworten ernst zu nehmen und ihre Zugänge auch zu verstehen, also als meine Aufgabe, das zu übersetzen, was sie antworten.
Ihr hört das BO Kirchenfenster zum Thema Kirche und künstliche Intelligenz. Der Stefan Jütte ist Leiter Theologie und Ethik bei der Evangelischen Kirche Schweiz. Ich habe ihn gefragt, wo dass es in der ganzen KI-Thematik so etwas wie ethische Kontrollpunkte gibt, wer das allenfalls macht und ob christliche Ethik überhaupt vorkommt in diesem Zusammenhang.
Es ist eben mega schwierig, wer das nachher kontrolliert. Ja. Oder, also, was jetzt, sicher für unseren Kontext das Wichtigste ist, sind die, AI Ethics, Guidelines von der EU. Und dort ist aber nachher ja eigentlich immer so, dass alles, was wir als EU-Recht haben, ist ja nachher wieder auf nationaler Ebene zur Umsetzung gegeben, oder? Mhm. Und gleichzeitig sind es aber natürlich Themen, die du eigentlich nicht mehr im Bereich eines Nationalstaats kannst regeln oder lösen, oder? Und darum die Frage, oder? Wer das, nachher dann wirklich die Umsetzung überprüft, die ist gleich komplex, wie wer überprüft die Umsetzung von Datenschutzvorschriften. Das muss man, also, da bin ich jetzt auch wirklich nicht, Fachmann nachher für, der politische Prozess, oder, was dort braucht, da kann ich dir jetzt nicht mega viel sagen, oder?
Wenn und für was hast du das letzte Mal KI gebraucht, jetzt in deiner Arbeit?
Also jetzt gerade als Vorbereitung auf das Gespräch, ja. ja, auf ChatGPT mal meine Text und meine Blogbeiträge, die ich bis jetzt gemacht habe dazu, aber auch meine Recherchen aufgeladen. Und er gesagt, schau, das ist das, was für das steht, wie ich mich bis jetzt mit KI und Theologie und Kirchen auseinandergesetzt habe. Bitte versuch das mal zu bündeln und formuliere 4 Thesen, die von mir könnten sein zu diesem Thema. Und habe dann geschaut, was es mir dort rausgibt und bin wirklich positiv überrascht gewesen.
Und was hat es gesagt?
Ja, ich habe die 4 Thesen hier. Das eine ist, dass künstliche Intelligenz als ein ethisches Werkzeug muss gesehen werden. Das ist mir darum ganz wichtig, weil künstliche Intelligenz kann schnell von Menschen als etwas gesehen werden, was so komplex ist, dass wir es gar nicht mehr steuern können. Und dann ist es quasi wie eine Naturgewalt oder ein Unwetter, das über uns hineinbrechen könnte. Aber ich glaube, es ist ein Werkzeug, das wir müssen kontrollieren und verantwortungsbewusst einsetzen. Das wäre so der erste Teil von der These. Oder den Grenzen von der KI in der Theologie. Es gibt der ganz klassische Punkt Schöpfer oder Geschöpf, also ist etwas Gemachtes oder etwas, wo etwas macht. Und bei der KI verschwindet das in der Populärliteratur, aber auch in der Fachdiskussion. Es ist immer wieder die Frage, ist das vielleicht die nächste Stufe nach dem Menschsein? Ist jetzt KI und so? Das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Und ich glaube aber, dass KI etwas ist, das wir geschaffen haben, wo ein Tool ist, wo Menschen geschaffen haben und wo auch nicht alles einfach wird können ersetzen oder transformieren, was wir machen. Es gibt einen Bereich von Verantwortung, von Autorschaft, von Zuständigkeit, wo nicht einfach aufgehoben werden kann durch das. Und dann hat es gesagt, als dritte These, kritischer Umgang mit der technischen Verfügbarkeit. Und das ist natürlich immer so etwas, wo Gefahr ist, dass eine neue Technologie, die so faszinierend ist wie KI. Also das ist ja wahnsinnig, wer zum ersten Mal mit einem ChatGPT 4 redet, der kann das fast nicht glauben, was das alles ausspuckt und was es vor allem auch für Zusammenhänge herstellen kann. Dass wir dort wirklich auch müssen wachsam bleiben und sagen, es braucht aber auch eine Kontrolle von diesen Ergebnissen. Die sind nicht einfach per se richtig, weil eine künstliche Intelligenz dahinter steht. Und dann als letzter Punkt, ethische Leitplanken für die Nutzung der KI. Dort geht es mir eigentlich vor allem darum, dass wir erstens müssen uns bewusst sein, dass die Daten, wo sich KI darauf bezieht und was damit lernt, die sind menschengemacht. Die sind biased. Das heisst, wenn wir zum Beispiel sexistisch sind, dann sind auch die Daten sexistisch. Wenn wir rassistisch sind, dann sind auch die Daten rassistisch. Und das bedeutet, wir bekommen mit dem nicht einfach richtige Lösungen, sondern wir bekommen zuerst mal einen Spiegel vorgehalten, wer wir eigentlich sind als Gesellschaft. Und mit dem müssen wir kritisch umgehen.
Jetzt ist das ja genau auch so ein bisschen der springende Punkt. Mit was wird KI gefüttert, oder? Also wird sie eben mit rassistischem Inhalt gefüttert oder nicht? Und wer sitzt nachher an diesen Schnittstellen, an diesen Futtertrögen? Und dort kommt wahrscheinlich schon die Ethik rein. Also, und wer findet, das sei jetzt gut oder das sei nicht so gut?
Ja, und ich glaube, es gibt dort einen Lösungsvorschlag, der mich recht überzeugt. Das ist der Weg, wo OpenAI geht mit dem ChatGPT. Dass sie sagen, das muss etwas sein, das allen gehört. Das darf nicht einem Unternehmen, nicht einer Regierung, nicht einer Nation oder so gehören. Sondern es muss ein offener Code sein. Und Leute müssen daran mitdenken und mitschaffen. Und das schließt nicht aus, dass dort dann auch Sachen reinkommen, die problematisch sind. Also gerade auch ganze Werke, die ja sollten erfasst werden von Autoren, sagen jetzt aus dem 20. Jahrhundert oder so. Man muss noch nicht einmal jetzt irgendwie an Nationalsozialismus denken, aber was jetzt dort zum Beispiel an Geschlechterrollen vorkommt oder so, ist natürlich etwas anderes als das, was wir heute würden sagen, das ist State of the Art oder das ist richtig. Aber da darf man nicht unterschätzen, dass KI das ja nicht einfach nur wiedergibt, sondern das kann sie in Beziehung setzen, auch mit unseren Reaktionen. Und das heisst, wir sind dort auf einem gemeinsamen Lernweg unterwegs. Also, Benutzerinnen, Benutzer von KI prägen mit, was für Antworten KI gibt, indem sie die Antworten beurteilen oder auch korrigierend darauf einwirken.
Aber jetzt gehört ChatGPT zum Beispiel wie an einem grossen Tech-Konzern.
ChatGPT ist eigentlich, also, das ist OpenAI und das, hat mehrere, die sich daran beteiligen. Aber es gehört nicht einfach jemandem. Also es ist jetzt nicht etwas, wo Microsoft gehört oder wo Google gehört oder so. Oder? Ja. Und das ist auch ein wichtiges Prinzip, das sie haben. Und das hat auch, ja, es führt jetzt vielleicht weit, aber es hat auch zu relativen Machtkämpfen geführt, auch um Sam Altman herum, der dort an der Spitze steht von OpenAI. Aber genau das ist das Ringen drum. Also wer darf eigentlich sagen, wie sich so eine unglaublich gewaltige, ja, starke Technik da weiterentwickeln. Das ist tatsächlich eine Frage, die man hat. Ich denke einfach, wir kommen mit den herkömmlichen Lösungsansätzen von, wir machen Regeln und wir überwachen es und wir steuern es, kommen wir in diesen Fällen wahrscheinlich nicht weiter. Ich denke tatsächlich, dass wir dort anders müssen überlegen, also nicht im Sinn von einer Behörde, die das einfach so regulieren kann, weil das wird sie wahrscheinlich nicht schaffen, sondern also etwas, wo wir partizipativ als Menschheit zusammen müssen gestalten, denke ich.
Also, und wie praktisch?
Wir müssen uns überlegen, zuerst einmal, was ist der Rahmen von dem, wo wir KI anvertrauen wollen. Und wenn ich jetzt sage, wir müssen uns das überlegen, dann meine ich, ganz viele Menschen für ihre Unternehmen, für ihren Verantwortungsbereich müssen sich das überlegen. Ich bringe ein Beispiel, das schon lange verbreitet ist. Wie setzen wir KI ein, wenn es darum geht, Bewerbungsdossiers zu sichten? Und wie stellen wir sicher, dass das, was wir dort als Kriterien hinterlegen, wenn es die Bewerbungsdossiers sichten soll, nicht selber etwas ist, was eigentlich unseren eigenen Wert, unserer Firmenkultur widerspricht? Man kann natürlich das Ganze so einstellen, dass zum Beispiel eine Altersdiskriminierung dabei rauskommt. Oder man kann es so einstellen, dass eine Geschlechterdiskriminierung dabei rauskommt. Es gibt aber eben auch die Chance, dass bestehende Geschlechter- oder Altersdiskriminierungen, die man im Unternehmen hat, gerade durch die Vorauswahl unterlaufen werden. Oder? Und das sind x solche Entscheidungen. Also es wird nicht einfach die grosse Lösung geben, mit diesen 7 Punkten müssen alle beachten, sondern wir werden ganz viele solche Einzelentscheidungen müssen treffen, in dem, wie wir es nutzen. Und dann gibt es aber natürlich auch auf nationaler, sogar auf globaler Ebene Fragen, die müssen geklärt werden, wenn es zum Beispiel um Waffentechnologien geht. Also dürfen zum Beispiel Drohnen, die selbst gesteuert sind, auch selber entscheiden, dass etwas ein Ziel ist und selber den Befehl zum Abschuss geben oder nicht. Das ist bis jetzt natürlich verboten. Es ist aber gar nicht so einfach, es ist gar nicht so schwierig, meine ich, sich vorzustellen, dass das irgendwann nicht mehr so wird sein. Das würde sehr viel ausmachen in dem, wie wir Mensch und Technologie verstehen. Nachher gibt es einen Teil, wo es darum geht, wie gehen wir mit den ganzen Falschinformationen um, wo können sie da. Ich bringe ein einfaches Beispiel. Vielleicht erinnern sich die Leute noch an Papst in dieser grossen weissen Balenciaga-Jacke. Das Bild ist um die Welt gegangen. Es war allen klar gewesen, relativ schnell, dass das ein Fake-Bild ist. Aber das Bild war wahnsinnig gut gemacht gewesen. Künftige KI würde problemlos technologisch auch können Webseiten herstellen, die wiederum Verlinkungen haben, die sagen, dass das Bild in dem und dem Kontext entstanden ist und echt ist. Sie könnten sogar Medienmitteilungen generieren, die verschickt werden an Verteiler und so, wo genau das würde behaupten, dass das ein echtes Bild ist. Und die Frage ist, wie unterscheiden wir dort noch echte Informationen von dem, was künstliche Intelligenz produziert, aber in der Wirklichkeit nicht passiert ist.
Mhm. Und gibt es da schon so Kontrollmechanismen?
Ja, ich meine, das ist das, was die klassischen Medien jeden Tag machen, oder? Das ist sicher etwas, also meine These wäre, dass mit der Zunahme von künstlicher Intelligenz und ihren Technologien und Möglichkeiten, die eingesetzt wird, auch die klassischen Medien mit ihrer Kompetenz drin, Informationen zu bewerten, zu gewichten und aufzubereiten, wieder viel, viel mehr an Relevanz gewinnen. Also es ist schon jetzt unglaublich relevant, das merkt man in allen Staaten, Regionen, wo Medien nicht mehr funktionieren, zu was das führt. Aber das wird eine grosse Herausforderung sein, dass wir starke Medienhäuser haben, die staatlich unabhängig professionell können Daten analysieren und beurteilen und wo unser Vertrauen verdienen als Bürgerinnen und Bürger, weil an solchen Entscheid hängt letztendlich unsere demokratische Kultur und die Art und Weise, wie wir unsere Meinung bilden, oder?
Thank you.
Ihr hört das BO Kirchenfenster zum Thema Kirche und künstliche Intelligenz. Der Stefan Jütte ist Leiter Theologie und Ethik bei der Evangelischen Kirche Schweiz.
Was würdest du sagen, was könnte eine KI einer Kirchgemeinde ganz praktisch helfen? Wo kann man das zum Beispiel heute schon brauchen in einer Kirchgemeinde?
Nehmen wir mal so Sachen, die ganz naheliegend sind. Wir könnten zum Beispiel KI heute schon sehr gut einsetzen, um Protokoll zu erstellen. Also man hat so viele Sitzungen in einer Kirchengemeinde und immer irgendjemand wird dazu verdonnert, das Protokoll zu führen. Man könnte zum Beispiel sagen, man zeichnet die Sitzung auf und hat nachher eine kompetente Person, die das, was uns KI als Protokoll rausgibt, noch einmal kritisch prüft. Bringt das nachher zurück in das Gremium und sagt, ist das das, was wir besprochen haben? Plus, könnte ein halbes Jahr später, wenn sich niemand mehr an die Sitzung erinnert, könnte auf alle die Protokolle und auf alle die Gespräche zurückgreifen und sagen, hey, schau mal an, im letzten Jahr, was haben wir ganz genau zum Bereich Kinder- und Jugendarbeit und der Finanzierung von Kinder- und Jugendarbeit eigentlich diskutiert? Was sind die wichtigsten Punkte gewesen, die zu Auseinandersetzungen haben geführt? Und wer hat bei uns welche Position dazu vertreten? Das kann KI zum Beispiel. Das setzt aber voraus, man muss ein Gremium haben, das das auch möchte, oder? Und man kann auch sagen, nein, genau das lassen wir nicht zu. Also es sind alles Fragen, wie man das nachher einstellt und nützt. Aber jetzt gerade zu protokollieren, wäre so ganz praktisch etwas. Oder nachher gibt es tolle Aktionen, die so im Bereich zwischen Kunst und Spiritualität sind. Mein Kollege, der Elio Scheie, hat gerade das Projekt Deus in Machina in der Peterskapelle in Luzern beschrieben, wo zusammen mit dem Forschungslabor für immersive Realitäten ist hergestellt worden, wo so die Chance bietet, dass man eigentlich mit einem, ja, sozusagen wie Chatbot von Jesus kann reden. So mit einer Jesus-Kopie. Und er beschreibt sehr eindrücklich in seinem Blogbeitrag, dass das mehr ist als nur eine Spielerei. Also, dass auch etwas passiert mit einem, wenn man das macht. Und dass es sehr herausfordernd ist. Dann denke ich, wir haben so viel Literatur von Theologinnen und Theologen, die vor uns gedacht haben und gelebt haben, eine 2000-jährige Geschichte mindestens, wo man darauf zurückschauen kann, die Texte produziert haben. Und KI bietet uns dort natürlich Möglichkeiten, dass wir sehr viel individualisierter mit diesen Texten umgehen können. Also bis jetzt ist es ja so, wenn wir mit einem Text umgehen wollen, dann müssen wir ein Buch lesen. In Zukunft ist es sehr gut möglich, dass man sagen kann, wir reden mit einem Chatbot von Martin Luther zum Beispiel und fragen, wie dass er Freiheit versteht. Und der Chatbot könnte dann Bezug nehmen auf all das, was der Martin Luther geschrieben hat, aber auch auf das, was zu Martin Luther und seinem Freiheitsverständnis ist geschrieben worden. Das heisst, wir könnten dort individualisiertere Erfahrungen machen und wir könnten sie auch so machen, dass wir sie verstehen. Es war ja ein grosses Ding von der Reformation, zu sagen, Theologie und der Glauben und das Nachdenken über das ist nicht etwas, was irgendeiner Elite vorbehalten ist, sondern das muss jeder Mensch dürfen machen und können machen. Und dort hat natürlich KI die Möglichkeit, das auf dem sprachlichen Niveau und in dieser Komplexität wiederzugeben, dass es die Person, die dort eine Frage hat und das Interesse hat, auch wirklich versteht. Das wäre eine Demokratisierung eigentlich von Wissen auch möglich bei uns. Und dann gäbe es natürlich weitere Felder, wie man könnte mal wirklich Bedürfnisse analysieren. Also was wollen denn eigentlich die Menschen, die zu dieser Gemeinde gehören? Sei das, dass man das über Fragebogen macht, man kann das analytisch machen, indem man Rückmeldungen oder E-Mails, die man bekommt oder so, auswertet. All solche Sachen wären möglich. Und nicht zuletzt gibt es natürlich ein riesiges Potenzial in der Seelsorge und in der Beratung. Weil ein rechter Teil von dem, was professionelle Seelsorge ist, zeichnet sich gerade über das aus, dass es mit Gesprächstechniken funktioniert. Und Gesprächstechniken können uns dazu bringen, dass wir selber besser über uns nachdenken und uns selber besser verstehen. Und der KI ist natürlich sehr geeignet, um solche Dialoge zu führen. Aber all das, oder, muss man einfach sehen, hat auf der anderen Seite nachher immer die Frage von, was wollen wir denn an einer KI abgeben und wo wollen wir es mit einem Menschen zu tun haben. Es hat eine Datenschutzseite, wie sicher sind meine Daten, wenn ich das mache. Und es braucht auch eine Art Monitoring, um zu überwachen, antwortet die KI eigentlich in unserem Sinn? Finden wir das richtig, was sie dort macht? Also es braucht auch immer die kritische Begleitung von dem.
Zudem habe ich etwas Interessantes gesehen in der ARD-Wissenssendung. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Better Than Humans, glaube ich, war der Titel. Da haben sie ein Experiment gemacht. Sie haben 3 Chatbots trainiert. Einer ist von einem Pfarrer trainiert worden, einer ist von einer Psychotherapeutin trainiert worden und einer von einer jungen Content-Managerin. Und die haben nachher die Aufgabe gehabt, also die Chatbots haben nachher kommuniziert mit Menschen, die verschiedene Ansprüche hatten, also seelischer Art. Es ist um Seelsorge gegangen. Da war zum Beispiel eine alte Frau, die sich sehr einsam fühlt. Ein junges Paar, das vor einem Jahr ein Kind hat verloren. Die Frau ist jetzt wieder schwanger, also kurz vor der Geburt. Und noch eine andere junge Frau, wo ihre Mutter im Endstadium vor der Krebserkrankung ist, also wo unheilbar ist. Und das ist also wirklich eindrücklich gewesen, was dort ist rausgekommen. Am besten von allen ist der Pfarrer-Chatbot weggekommen. Am allerbesten bei dieser alten Frau, die sich sehr einsam gefühlt hat, weil sie relativ schnell den Chatbot als ein echtes Gegenüber hat wahrgenommen. Also er war sicher auch sehr gut trainiert gewesen, das hat man auch gemerkt an den Antworten an. Wobei das mich dann gleich noch verwundert hat. Als Begrüßung hat sie eingegeben, ich bin ein bisschen nervös, jetzt mit euch hier zu kommunizieren. Und es ist so feister in dieser Kirche. Und dann gibt er zur Antwort, ja, wieso ist denn das feister? Geht etwa das Licht nicht mehr? Und er glaubt schon im dritten Satz holt er einen Bibelvers aus dem Psalm 27 um die Ohren. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und ich dachte, also im wirklichen Leben fände ich jetzt das ein bisschen komisch. Aber sie ist total happy gewesen mit dieser Antwort und hat richtig Vertrauen aufgebaut. Und beim jungen Paar, und das hat mich auch sehr erstaunt, die waren eigentlich kirchenfern gewesen, beide. Aber dann hat die können abholen, dort an dem Punkt, wo sie waren. Und es hat die wirklich berührt. Man hat gemerkt, das ist jetzt etwas, was sie betrifft, an dem Punkt, wo sie sind in ihrem Leben. Nachher habe ich mir so überlegt, wie könnte das möglich sein, dass das in unserer Kirche tatsächlich praktikabel würde? Also, das ist nicht unvorstellbar mit dem Personalmangel, den wir haben. Wenn ja, wie kann man sicher gehen, dass das nicht auch Missbrauch betrieben wird? Also, je nachdem, wie das Zeug trainiert wird. Ich habe auch gelesen, dass man zum Beispiel einen Chatbot, wenn man ihn noch über Video kann aktivieren, dass der zum Beispiel auch sehr darauf schaut, was für einen Gesichtsausdruck die Person hat, was die Augenbewegungen machen. Sie können irgendwie die Hautspannung messen und die Herzfrequenz. Und wenn jemand sehr aufgeregt ist oder irgendwie so ein bisschen wie an einem seelischen Tiefpunkt, wird man das ja auch an äusseren Merkmalen kennen. Weißt du, wenn jetzt dort plötzlich irgendjemand würde sagen, ah, jetzt ist sie etwa reif. Da ist auch Missbrauch jeglicher Art fast durch die Tür geöffnet. Gibt es dort noch Kontrollmechanismen oder müssen wir die irgendwie von Anfang an einbauen, dass man sagen kann, bis dorthin auch nicht weiter?
Also ganz grundsätzlich glaube ich, dass künstliche Intelligenz praktisch all das wird können übernehmen, was du jetzt gerade beschrieben hast. Und sie wird einerseits, und das ist sie jetzt schon, sehr, sehr fähig gewesen, unsere Mimik, unsere Gestik zu deuten. All das wird kommen und wird möglich sein. Aber jetzt sind wir an einem ganz spannenden Punkt, oder? Du stellst jetzt eigentlich im Thema Seelsorge die Frage nach der Vertrauenswürdigkeit von so einem KI-Tool. Meine Prognose wäre, dass die KI-Tools, die auf grossen Sprachmodellen, also das sind Modelle, die selber lernen, durch den Prozess von Fragen stellen und antworten und eigentlich selber immer besser werden durch das, dass die relativ gleich alle sehr gut werden sein. Also im Moment gibt es noch viel bessere und viel schlechtere. Ich glaube, werden sich dann ein paar durchsetzen und die werden alle herausragend sein. Aber die Frage ist ja, wie nutzen wir nachher die Algorithmen, die hinter diesen grossen Sprachmodellen stehen, für solche Applikationen, jetzt eben zum Beispiel in der Seelsorge oder in der Beratung. Und ich glaube, dort wird der ganz, ganz grosse Markt so entstehen, dass man garantieren kann, dass die vertrauenswürdig sind. Also wie wir das heute haben, beim Zahlungsverkehr von Banken, der auch auf Algorithmen beruht, ist ja eigentlich der einzige Grund, dass wir parat sind, für das Geld zu zahlen und eine Aufwandsentschädigung zu zahlen, besteht darin, dass wir sagen, nein, wir vertrauen dieser Bank, wir vertrauen denen, dass sie das im Griff haben. Wir glauben, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung funktioniert. Weder du noch ich könnten das je überprüfen. Wir haben keine Ahnung. Aber wir haben bis jetzt dahinter Institutionen, wo wir sagen, doch, denen können wir vertrauen, die haben das bis jetzt gut gemacht, die werden das auch weiterhin gut machen. Und ganz ähnlich wird es sein mit solchen Tools. Wir brauchen eigentlich dahinter Organisationen und Firmen und die brauchen eine Technologie, die überwachen können, dass das wirklich gut läuft. Und dort ist auch der Ort, wo der Markt nachher besteht, würde ich sagen.
Ihr hört das BO Kirchenfenster zum Thema Kirche und künstliche Intelligenz. Der Stefan Jütte ist Leiter Theologie und Ethik bei der Evangelischen Kirche Schweiz. Was ist denn da zu Predigt Gottesdienst? Also da im Deutschen Kirchentag letztes Jahr ist, glaube ich, so ein Experiment gelaufen mit verschiedenen Avataren, die durch einen Gottesdienst durchgeführt haben.
Also ich glaube, jetzt am Anfang oder, lebt das ganz fest davon, dass es neu ist und eine Spielerei ist. Und dass man interessiert ist, hätte ich echt den Unterschied gemerkt. Finde ich es besser oder schlechter? Was daran hat mich überrascht oder so? Und das macht neugierig. Über das raus glaube ich aber, dass KI uns natürlich grosse Möglichkeiten bietet, um uns selber zum Beispiel auf eine Predigt vorbereiten. Und ich meine mit dem nicht, dass man einfach sagt, hey, ich möchte gerne etwas über 1. Korintherbrief so und so erzählen, sondern dass man mal ganz grundsätzlich anfängt und zum Beispiel zeigt, hey, schau mal, das läuft gerade bei uns in der Gemeinde. Und findest das auf dieser Webseite da. Und die sind jetzt gerade in einem Kinderlager gewesen und so. Machen wir mal ein paar Vorschläge, was wäre ein interessantes Predigtthema. Und dann braucht es natürlich hintendran immer noch eine empathische Person, die sich jetzt überlegt, passt das oder passt das nicht. Und dann kann man sagen, ja, jetzt machen wir mal ein Brainstorming, was wären gute Ideen für ein Motiv, das sich mit dem Predigtthema könnte verbinden. Und so. Dort sehe ich ein grosses Potenzial. Aber das sehe ich gerade nicht drin, dass KI Predigerin oder den Prediger ersetzt. Sondern ich sehe eigentlich dort drin, dass man wie ein Sparring hat, wo man immer wieder herausfordern kann und vielleicht auf etwas stößt, wo man selber nicht gedacht hat. Weil, das darf man nicht unterschätzen, viele Predigten entstehen relativ allein. Und dort, wo sie nicht allein entstehen, entstehen sie meistens im Zusammenhang mit Sekundärliteratur oder so. Aber KI würde uns natürlich die Möglichkeit bieten, auch noch ganz viel anders mit einzubeziehen. Eben, was läuft in meiner Gemeinde? Schau, ich bekomme im Moment so viele Zuschriften, wo das und das Thema ist oder so. Was machen wir jetzt mit dem?
Ich habe noch eine Frage zu dem Projekt, das in Luzern läuft. Und das hat jetzt so gerade wieder mit dem zu tun, wo wir jetzt gerade darüber geredet haben. Wenn dort der Chatbot ist, der als Jesus antwortet, wie ist der, wie ist mit Fragen vor Inspiration? Also du siehst, das macht etwas mit diesen Leuten. Trotzdem ist es eine künstliche Intelligenz, die wirklich nichts selber kann, gar nichts, und kein Bewusstsein hat, null, sondern nur von dem lebt, was man ihr futtert, oder sogar, schlimmer noch, manchmal sogar vom eigenen Mist, was sie produziert hat. Wie kann man davon ausgehen, dass so etwas wie eine göttliche Inspiration hat? Oder was macht es denn mit diesen Leuten? Wenn du siehst, es macht etwas, was passiert denn da?
Also gut, was es jetzt mit den einzelnen Leuten genau macht, das müsste man wirklich mal untersuchen. Und da sind jetzt Leute auch dran, das zu untersuchen, oder wie sie das wirklich erleben. Aber vielleicht so die ganz grundlegende theologische Frage, die du ja stellst, ist eigentlich, wie kann ich überhaupt davon ausgehen, dass Gott durch so einen Chatbot redet mit Menschen, oder theologisch, ja? Und dann würde ich sagen, das ist, auf den ersten Blick klingt das nach einer mega komplizierten Frage. Aber eigentlich ist das gar nicht, weil, wir uns total gewöhnt sind, mit dem Problem von Medium und Botschaft umzugehen. Ich mache nur ein Beispiel. Ich hätte jetzt auch fragen können, ich wäre jetzt ein Mensch, der den Buchdruck noch nicht kennen würde. Und du würdest mir jetzt vom Buchdruck erzählen und dann würde ich sagen, ja, aber hey, weißt du, das ist Gottes Wort. Wie kann ich mir davon ausgehen, dass Gottes Wort da einfach auf Papier gedruckt werden und nachher dann mit mir redet? Das ist eigentlich die reformierte Idee. Wir können ein Buch haben und dort drin kann sich ereignen, dass Gott mit mir redet. Und jetzt würde ich zuerst mal sagen, das ist eigentlich die ganz grosse Behauptung im protestantischen, christlichen, evangelischen Glauben, dass man sagt, das, was die Bibel ist, mit dem gedruckten Text, das kann zu Gottes Wort werden, wenn Gott in seinem Geist einem Menschen begegnet und ihm das aufschließt. Das ist eigentlich die grosse Behauptung. Und von dort aus ist es nachher gar nicht mehr so ein riesiger Schritt zu sagen, das kann auch passieren in einer Interaktion mit einem Chatbot. Das Wunder ist nicht grösser, als das passiert in der Interaktion mit einem Prediger oder mit einem Buch als mit einem Chatbot, würde ich sagen. Sondern das Wunder, das dahinter steht, ist, dass Gott in seinem Geist Menschen gegenwärtig ist und ihnen etwas aufschließt, wo sie plötzlich als ihre Wahrheit und ihre Hoffnungen kennen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt für Gott schwieriger ist, das in einem Chatbot zu machen oder über eine Person als in einem Buch.
Wir sind schon am Ende vom BO-Kirchenfenster über künstliche Intelligenz. Ich habe das Gespräch dazu im letzten Herbst aufgenommen und seither hat sich auf diesem Gebiet schon viel verändert. Man kann nicht darüber streiten, ob KI gut ist oder schlecht. Sie ist jetzt einfach da. Und an uns ist es, einen verantwortungsvollen Umgang damit zu pflegen. Ich sehe viele Chancen zur Entwicklung für die Menschen, aber ebenso viele Risiken, die verführen zu Machtmissbrauch. Wie leicht könnte es die Sache entgleiten und die Toren fliegen wie im Zauberlehrling sein Hexenbesen? Wenn wir uns alle verantwortungsvoll verhalten, muss es nicht so weit kommen. Wir schauen noch zusammen auf die nächsten kirchlichen Sendungen im Radio BEO. Am Sonntag, 16. Februar, vom 9. bis 10. Uhr am Vormittag, gehört der BEO-Gottesdienst aus der reformierten Stadtkirche Thun mit der Predigt von Rebecca Grock. Am Dienstag, 18. Februar, am Abend um 8 bis 9 Uhr das BO-Kirchenstübli mit Gesprächen, Berichten und Aktuellem aus den Kirchen der Region. Und gerade nachher vom 9 bis 10 Uhr ein neues BO-Kirchenfenster «Hoch und steil zum Ziel» unterwegs mit dem Bergläufer Jonathan Schmid. Eine Sendung von Christian Dummermuth. Bis 10 Uhr hört ihr noch ein bisschen Musik aus dem BO-Mix. Die Marianne Launer verabschiedet sich von euch. Danke fürs Zuhören. Heute einen guten Abend. Und gerne ein anderes Mal rum. Adieu miteinander.